Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Hoffefunk. Auch heute wieder mit mir, Tim, und mit unserem Kolumnisten, dem Jan. Jan, grüße dich.
Schönen guten Abend, Tim.
So, heute ist ja schon wieder quasi Mitte der Woche, Dienstag. Montagsspiel gestern Abend gehabt gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende stand ein 1:1 Remis um knapp 22.30 Uhr, oder? Kann das sein? Ja, 22.30 Uhr. Generell, wie hast du das Montagsspiel empfunden?
Ja, habe ich das Montagsspiel von meiner heimischen Couch empfunden quasi. Also ich bin nicht nach Wolfsburg gefahren, obwohl es von mir aus auch nur eine Stunde Fahrt sind. Aber Montagsspiele, ja, die bringen halt diesen Faktor mit sich, dass leider die Familie darunter leidet. Und das konnte ich dann leider nicht eingehen, weil auch der Nachwuchs bei uns zu Hause in Klausuren verbunden ist. Und dann haben sich quasi meine Ehefrau und ich haben uns dann auf dem heimischen Sofa niedergelassen und haben dem Spektakel gefolgt.
Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, aus Sicht der Fans, die gerne mit dem Stadion reisen, sind natürlich Montagsspiele unter aller Kanone. Aber es war auch mal was anderes, sich Montagabend nach der Arbeit auf der Couch niederzulassen, wie du gesagt hast, und sich bei einem schönen Kaltgetränk das Spiel anzusehen. Aber gut, letztendlich bin ich dann auch froh, wenn der DFB und die DFL dieses ganze Konstrukt Montagsspiel dann wieder abschaffen.
Richtig, da finde ich auch, man weiß, wenn man zum Beispiel die Champions League sieht oder die Europa League, da ist ja die Woche schon quasi gut gefüllt, finde ich, auch mit Fußball. Ob da noch das Montagsspiel da noch vonnöten ist, das sei dahingestellt. Ich denke mal, den Fernsehgeldern hätte es positiv zu Tage gestanden, aber na gut, ne? Nächstes Jahr anders wieder.
Es gab am Schluss ein 1:1. Wie hast du das Spiel auf dem Sofa verfolgt? Warst du am Schluss schweißgebadet oder eher tiefenentspannt?
Mit blutdrucksenkendem Mitteln habe ich es verbracht.
Okay, tatsächlich.
Ja, nein, also die erste Halbzeit, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Tor für uns etwas stoisch wahrgenommen, weil ich genau wusste, was uns da noch blühen wird. Ich habe es ja letzte Woche angesprochen gehabt mit dem Herrn Bechhorst. Wenn er mal einen guten Tag hatte, und gestern hatte er einen guten Tag, dann steht das Spiel auf Messerkante. Ja, und ich habe einfach nur noch gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber da wirst du bestimmt gleich noch näher drauf eingehen.
Genau, lass uns doch einfach mal ein bisschen das Spiel näher unter die Lupe nehmen. Ich finde, wir hatten auch aufgrund des Tors natürlich eine starke Anfangsphase. Möglicherweise, ich weiß nicht, wie hast du das Tor von Rudi gesehen?
Du meinst den gewollten Außenrissschuss?
Den gewollten Außenrissschuss, ja. Er hat ja schon im Interview angedeutet, dass der vielleicht nicht ganz so gewollt war, wie er dann eben reinging. Aber irgendwie hatte er dann doch den Plan oder die Idee. Was meinst du? War der wirklich so gewollt?
Der Plan, der war aufs Tor schießen. Das war sein Plan, glaube ich. Und dass er was mit Außenriss und Effet ins linke Eck quasi vom Schützen ausgeht, das war nicht sein Plan. Aber man darf sich das nicht anmerken lassen, denke ich mal, als Torschütze. Da sagt man, jo, so habe ich den gewollt und so habe ich den auch gemacht.
Ja, aber ganz, ganz besonderer Moment für unseren Sippi. 200. Bundesligaspiel für die TSG, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte bei dem Moment, bei dem Tor, tatsächlich auch ein kleines bisschen Gänsehaut. Wie ging es dir da?
Wie ich sagte, bei mir komplett andersherum. Ich war stoisch. Also ich habe auf dem Sofa gesessen, habe zu meiner Frau gesagt, oh, guck mal, ein Tor. Dann hat sie mich entgeistert angeguckt und hat nur gesagt, was ist denn mit dir los? Ich habe nur gesagt, na, warte ab, die Wolfsburger, die werden gleich noch kommen. Ja, und ich denke, meine erste Halbzeit
war Schluss.
Ja, da hat das Lichterloh gebrannt. Also ich sag mal, es war ein Feuerwerk, was da auf einmal losging.
Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Wolfsburg hat uns dann vor der Halbzeit förmlich überrannt. Siehst du da die Fehler eher in der Defensive von unserer TSG oder war Wolfsburg einfach zu stark?
Nein, ich glaube, das ging vom Matchplan heraus. Ich glaube, man wollte diese 1-0-Führung möglichst in die Halbzeit reinbringen, um sich eventuell nochmal umzustellen, auch taktisch. Und man hat sich dann ein bisschen eingeigelt in dem Augenblick und man war, ich glaube, auch ein bisschen selbst überrascht von der eigenen Führung. Ich glaube, die eigene Führung ist auch etwas Neues bei unserer Mannschaft in dieser Saison und ja, dementsprechend lag es dann halt daran.
Ja, nach der Halbzeitpause ging es dann ähnlich rasant und intensiv weiter. Viele Konter gefangen, ziemlich zurückgedrängt in unsere eigene Hälfte. Waren wieder sogar ein bisschen im Glück, dass wir nicht noch das zweite Gegentor kassiert haben?
Naja, wir haben ja quasi die zweite Halbzeit angefangen wie die erste und waren stark überlegen. Was heißt stark überlegen? Also wir waren überlegen, haben mal wieder nichts daraus gemacht. Dann ist das Ganze wieder abgeebbt zwischenzeitlich. Da hatten wir einen Tiefpunkt. Da kam dann Wolfsburg extrem wieder hart vors Tor. Aber wenn ich mich an die ganzen Abseitssituationen da erinnere, wo es, weiß ich nicht, also ich glaube im 5-Minuten-Takt hätte klingeln können. Und ja, also da war dann der Schweißfuß doch schon arg ausgeprägt bei mir. Ja, und kurz vor Schluss, wo dann auch selbst der Kommentator im TV sagte, meine Güte, wir haben nur noch 10 Minuten zu spielen. Beide Mannschaften werden jetzt auf Sicherheit spielen, weil sie wissen, was sie zu verlieren haben. Komischerweise hat dann auf einmal wieder die TSG wieder einen Gang nach vorne gelegt, wo ich mir dachte, na, ist das jetzt wieder die neue Harakiri-Taktik, dass wir kurz vor Schluss wieder alles verspielen, weil wir wieder auf 3 Punkte gehen? Aber schlussendlich ist zu sagen, es ist also aus meiner Sicht heraus, fand ich es sehr glücklich und es hat sich angefühlt wie ein Dreier, auch wenn es nur einer war.
Das sieht ja die Mannschaft ein bisschen anders nach dem Spiel im Interview.
Ja, haben, wenn man dafür Kicker bezahlt wird, dann muss man das auch ein bisschen anders sehen.
Ja, tatsächlich, aber ich sehe es auch ähnlich wie du. Also ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach war es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, aber ja, mich hat dennoch beeindruckt, dass die Mannschaft mit dem Unentschieden nicht so zufrieden war, weil sie eben die Chancen aus den letzten 10 Minuten gesehen haben, die man da vergeben hat. Unter anderem Adam Jahn, auf den wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon auch die Gefahr von Wolfsburg gesehen habe. Und wenn da mal der Weghorst nicht den Schritt im Abseits steht oder wer war nochmal vorm Tor ganz gefährlich? Naja, mehrere Spieler.
Da musst du mich jetzt, also es war ja, hat er, wie gesagt, also der Mehmedi hat das Ding gut versenkt. Da muss man,
genau, der Mehmedi, genau.
Ja, entweder macht man ihn oder macht ihn nicht und er hat sich fürs Machen entschieden. Ja, das musste als Stürmer natürlich. Also ähnlich wie Rudi. Also er wollte ihn, er hat ihn gemacht und, ne, aber da ist auch meine Frage. Findest du da die Leistung unseres Schlussmannes da? Hat er da eventuell eine kleine Teilschuld?
Nee, an dem Gegentor auf gar keinen Fall. Also, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, ich finde, der Ball war für Baumann nicht haltbar. Auch wenn der Winkel vielleicht machbar gewesen wäre, aber der Schuss war einfach so straff und so platziert, so schnell, da wäre kein Keeper der Welt mehr hingekommen, meiner Meinung nach.
Okay, gut.
Ja, aber um nochmal kurz auf die Chancen von Wolfsburg zurückzukommen, da muss ich tatsächlich sagen, dass man das Ganze jetzt nicht, das ganze Spiel oder den einen Punkt gar nicht zu positiv betrachten darf, denn wenn da mal dann doch ein Ball wieder im Netz zappelt, dann ist die Stimmung nämlich sofort wieder eine ganz andere. Und wir hatten meiner Meinung nach hier wirklich ein bisschen Glück, dass die Chancen nicht genutzt wurden, dass die Wölfe ein paar Mal öfter im Abseits standen als wir und dass der eine Treffer daneben nicht gezählt hat. Am Schluss.
Ein paar Mal öfter abseits, also gemäß der Statistik war Wolfsburg 6-mal im Abseits und wir haben das Ganze 2-mal geschafft. Also,
ja.
Aber wiederum auf der anderen Seite, wenn man die Schüsse aufs Tor sieht, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber wenn ich die Statistik rausziehe und ich sehe 5 Schüsse Wolfsburg aufs Tor und 5 Schüsse Hoffenheim aufs Tor, da frage ich mich immer, was diese Statistikleute immer so rausziehen halt. Ne? Also klar, in der Schlussviertel wurde das natürlich durchs Go, durch den Lattentreffer. Ich meine, an guten Tagen macht er den auch mal. Ja? Aber von den Bildern her hätte ich gesagt, dass er Wolfsburg extrem im Vorteil gewesen wäre.
Ja, war auch meine Meinung. Wir hatten weniger, also meines Empfindens nach hatten wir weniger Torschossen als die Wölfe und waren auch in der Offensive lang nicht so gefährlich wie die Wölfe teilweise, aber ja, letztendlich bleibt festzuhalten, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel. Wir hatten wirklich gute Ballstaffetten auch mit im Spiel, die man unter Schreuder jetzt bisher noch nicht so gesehen hat, mit schnellem Passspiel und so weiter. Also war eigentlich teilweise echt ganz schön anzusehen. Und am Schluss hat man auch gesehen, als Baumgartner und Adam Marjan dann eben noch in die Partie gekommen sind, die haben nochmal komplett neuen Schwung reingebracht. Und dann ist das Spiel am Schluss auch wieder ja, ins Laufen gekommen für uns und hat uns, wie wir schon mehrmals gesagt haben, jetzt wieder ein paar Torschüsse rausspielen können. Und das macht doch Hoffnung auf mehr.
Richtig, genau. Da könnte ich jetzt auch gleich überleiten. Unsere Spielerbewertung, die wir abgeben. Wir geben ja einmal wöchentlich nach unseren Spielen in der Redaktion eine Spielerbewertung ab und veröffentlichen die dann. Da würde ich dich jetzt mal einfach mal gerne zu einzelnen Leistungen mal kurz fragen. Klar. Wir haben jetzt den Baumann zum Beispiel, unseren Schlussmann. Mhm. Haben wir mit einer 3 bewertet. Mhm. Da nochmal die 3, das Gegentor. Da meintest du, das sei nicht haltbar gewesen, ja?
Aus meiner Sicht ist es für 90% aller Keeper nicht haltbar. Vielleicht hält ihn mal ein Ter Stegen oder Manuel Neuer an guten Tagen, aber der Ball kam so schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den so viele halten.
Wer war für dich eigentlich der Spieler des Spiels?
Puh, gute Frage. Also die Aktionen, die Baumgartner hatte in seinen 20, 25 Minuten, die waren weltstark. Also für die Zeit hätte ich ihm auf jeden Fall eine 1 gegeben. Jetzt war es natürlich so, dass die 25 Minuten nicht aussagekräftig sind für ein komplettes Spiel. Also kann man das nicht ganz so bewerten. Sko hat ein gutes Spiel gemacht da hinten links. Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich auffälliger als vorne rechts in den Partien zuvor, meiner Meinung nach. Rudi war natürlich auch wieder ruhig und abgeklärt. Mit seinem Tor hat er dann noch uns in Führung gebracht, natürlich sehr wichtig. Spieler des Spiels am Schluss, ja, ich würde sogar auf Rudi gehen. Wen ich auch noch hervorheben möchte, der Kevin Vogt hat von uns eine 4 bekommen. Und ich habe auch gelesen auf unseren Kanälen, unter anderem Facebook, dass die Fans ihn teilweise noch schlechter bewertet hätten. Also ich kann dem Ganzen überhaupt nicht zustimmen. Ich finde, der Vogt hat ein tolles Spiel abgeliefert und auch den ein oder anderen Ball in einer wirklichen Gefahrensituation noch geklärt vorm Keeper. Da muss ich echt eine Lanze brechen für ihn. Ich hätte ihm auf jeden Fall eine 2 gegeben.
Gut, eine 2 hätte ich ihm nicht gegeben. Also er hat ganz klar mit dem Kopf quasi das öfter mal im eigenen Strafraum geklärt.
Ja, nicht nur mit dem Kopf, auch mit dem Fuß, auch mal eine Grätsche rein in letzter Not.
Und also sagen wir summa summarum, befriedigend.
Befriedigend, puh, Schule ist jetzt schon ein bisschen her. Befriedigendes 3? Nee, 4.
Ja.
Nee, 3. 3, ja. Okay. Einigen wir uns auf eine 3.
Kader Schadek, was sagst du zu dem? Von uns mit 2 bewertet, also meiner Meinung nach Marathonläufer vom Herren, was der an Leistung da abgespult hat, an Laufleistung, plus den Assist noch für Rudi, also aus der Position und vor allem aus der Formation heraus, wo er normalerweise nicht immer zu finden ist.
Absoluter Leistungsträger. Ich finde, Kaderabek ist einfach eine der großen Stützen in unserer Mannschaft und reißt da Spiel für Spiel immer wieder tolle Leistungen ab, muss man wirklich sagen. Auch letzte Saison mit seiner Torgefahr, die er jetzt im Moment noch nicht so auf den Platz bringen konnte, aber trotzdem unfassbar wichtiger Mann für uns, wie er die rechte Seite da Spiel für Spiel beackert und die Flanken da teilweise auch reinschlägt. Echt sensationell.
So, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram? Wenn nicht, dann tut das doch einfach jetzt nach diesem Podcast und abonniert uns. Würde uns sehr freuen, wenn wir euch auch auf Instagram begrüßen dürften. Dort heißen wir @hoffenews. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, und dann kommen wir zu unserem Fragezeichen in der Startformation, Belfodil. Bewertet mit 5.
Ja.
Da ist meine Frage, glich der Auftritt nicht eher einer 6, wenn man Stürmer ist und fürs Toreschießen verantwortlich ist oder aber fürs Vorbereiten von Toren?
Richtig. Also du hast es ja möglicherweise in unserem Redaktionschannel gelesen. Ich hätte ihm tatsächlich eine 6 gegeben, weil ich von ihm keine Torschuss gesehen habe, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, geschweige denn irgendeine gefährliche Aktion vorm Tor. Deshalb leider, auch wenn ich Belfo wirklich mag, unser Krokodil, hätte ich ihm nichts Besseres als eine 5 gegeben. Und deshalb völlig vertretbar. Und ich persönlich hätte ihm sogar eine 6 gegeben, auch wenn ich vielleicht jetzt ein paar Fans nachvollziehen kann, die eine 6 als zu schlecht empfinden.
Kurze Zwischenfrage, warum Krokodil?
Krokodil, weil unser Belfo in der letzten Saison, ach, du kennst doch bitte den Spitznamen von unserem Belfo.
Ich meine, der ein oder andere weiß nicht, warum Krokodil?
Okay.
Lacoste oder?
Okay. Ja, also an die Fans, die es noch nicht wissen, Belfodil ist ganz großer Lacoste-Fan, ist auch Markenbotschafter natürlich für Lacoste und, nein, kleiner Spaß, Krokodil reimt sich auf Belfodil und da Belfodil in der letzten Saison ja das ein oder andere Mal geknipst hat, also zugeschnappt hat, bezeichnen wir ihn gerne als Krokodil. Hat nichts mit Lacoste zu tun oder Guardian Rapper Alligator oder was weiß ich, auf was für Ideen man da noch kommen kann.
Gut, kommen wir zu unseren Auswechselspielern. Adamian kam ja rein. In der zweiten Hälfte, ja. Da meine Frage an dich, wäre da nicht ein Start mit ihm anstelle von Belfodil, dem Krokodil, anders verlaufen?
Du, das weiß ich nicht. Also Adamian hat starke Minuten abgeliefert, auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich weiß nicht, wie er denn von Anfang an spielt. Man muss immer bedenken, er kam relativ spät rein, hat da natürlich frischen Wind reingebracht, aber das war in einer Phase, in einem sehr intensiven Spiel, in einem kräfteraubenden Spiel, wo natürlich die anderen Spieler schon an Kräften gelassen haben. Das hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Deshalb ist er da wahrscheinlich auch ein bisschen schneller mal zu der einen Torschuss gekommen, die am Schluss vergeben wurde. Aber ja, trotzdem bleibt hervorzuheben, tolle Leistungen abgerufen. Und macht Lust auf mehr, ja, vielleicht, oder ich hoffe sehr, dass er noch seine Chance bekommen wird, auf jeden Fall.
Ja, wenn ich ja noch sehe, den Herrn Baumgartner, der wurde ja auch noch eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Ja. Einige Fans fordern sofort einen Startelf-Einsatz nach der Leistung, die er da abgeliefert hat. Ich habe das ein bisschen anders gesehen, muss ich ganz ehrlich sehen.
Okay.
Sagen. Er kam rein für einen gelb vorbelasteten Spieler, sollte noch ein bisschen Sicherheit noch mal reinbringen, hat dann aber mehr Druck gemacht und ich glaube, seine erste Aktion, als er aufs Spielfeld kam, war sofort erstmal ein Bodycheck gegen einen Gegenspieler, wo ich schon zu meiner Ehefrau sagte, na, wenn wir nicht gleich schon wieder die nächste gelbe Karte haben, und er hätte das quasi damit wieder gleich null gemacht in dem Augenblick. Was sagst du dazu?
Gut, ich muss wirklich sagen, von der Leistung von unserem Baumi war ich gestern zu 100% überrascht und ja, sogar überwältigt, weil ich wirklich niemals damit gerechnet habe. Er war ja in der letzten Saison gegen Mainz am letzten Spieltag so ein Unsicherheitsfaktor, ist da gleich mal vom Platz geflogen im ersten Spiel und ja, da hat man da natürlich schon ein bisschen Angst, wenn er da in so einem knappen, engen, intensiven Spiel, wo es noch um was geht und es kampfbetont ist, auf den Platz kommt und man eben seine Vorgeschichte kennt. Aber ich muss wirklich sagen, was der abgeliefert hat, hätte ich nicht erwartet. Also Top-Leistungen, Zug zum Tor, viel Kreativität, Schnelligkeit, Tempo. Echt, Baumi, wenn du das hörst, großes Lob. Auch von dir hoffe ich, dass da noch ganz viel mehr kommt und du ja zum neuen Starspieler von uns wirst.
Ja, umkämpft war das Spiel auf jeden Fall. Wenn ich mir ansehe, dass da 32 Fouls, also insgesamt gestern im Spiel waren, das heißt alle 3 Minuten ein Foul und insgesamt 40 Freistöße.
Alle 3 Minuten verletzt sich ein Spieler neu.
Richtig. Na ganz klar. Wie gesagt, es haben viele Leute gefordert, aber da kommen wir zum nächsten Punkt hin. Es fordern ja nicht nur Leute, die alles positiv sehen, vor allem im Social-Media-Bereich. Ich habe dir mal wieder ein paar Stimmen zusammengezählt.
Oh, okay.
Ja, hierbei ist zu erwähnen, dass natürlich der Großteil war natürlich positiv gestimmt und hat den Trend nach oben gesehen und hat natürlich auch die Leistung anerkannt. Dann gibt es natürlich aber auch wieder einige, die dann natürlich ein bisschen kritiklos werden und mit der würde ich dich einfach mal gerne konfrontieren. Ich weiß ja nicht, also zum Punkt 1, es gab ja so eine berühmte Meme, die ist da durch die Kommentare irgendwo gegeistert. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, eigentlich müsstest du sie gesehen haben, also so eine Frau, die über ihren Büchern hing.
Ja, klar.
Und da zitiere ich nur, Julia23 schreibt ihre Bachelorarbeit im Wolfsburger Stadion, denn In der Bibliothek ist es mir einfach zu laut. Was sagst du dazu?
Ja, also als ich das Meme gesehen habe, musste ich wirklich lachen. Wumms, von denen das Meme stammt, ist ja bekannt für ihre ironische, satirische Ader. Gut, ich habe das auch nicht mit uns verbunden tatsächlich, weil Hoffenheim ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, in Wolfsburg die Hütte abzureißen. Und ich würde es als Wolfsburg-Fan persönlich auch auf die leichte Schulter nehmen, weil man ja eben bewusst die erste Halbzeit in der ersten Halbzeit protestiert hat gegen die Montagsspiele und da eben ganz bewusst keine Stimmung gemacht hat und keine Fangesänge angestimmt hat. In der zweiten Halbzeit sah das ja wieder anders aus. Da war es ja dann wieder etwas lauter, aber auf jeden Fall lustig auch für mich, die erste Halbzeit anzusehen und keinerlei Fangesänge zu hören und ja, einfach Stille. Aber es war echt cool, dass man von draußen die Trainer gehört hat. Also meistens mehr den Trainer von Wolfsburg als unseren Trainer. Aber trotzdem, war lustig.
Ja, es waren 21.100 Zuschauer vor Ort. Dabei waren es ganze 100 Gästefans aus Hoffenheim. Da ist jetzt meine Frage. Eine Hoffenheimer Fangruppierung hat diese Mitfahrt komplett boykottiert. Wäre es dann nicht sinniger gewesen, auch zu sagen, komm, wir halten in der ersten Halbzeit auch den Schnabel, sind aber trotzdem vor Ort in der zweiten Halbzeit?
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen an der Stelle, dass ich den Boykott von Wolfsburg nicht ganz nachvollziehen kann, weil man damit den eigenen Spielern schadet, die ja die Unterstützung von den Fans brauchen. Ob es jetzt von den Hoffenheimern bei den Hoffenheimern so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Ob jetzt 100 Leute da sind oder 150, ich wage es zu bezweifeln, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte und ich kann die Fans auch völlig verstehen, die nicht mitgereist sind und das Spiel boykottiert haben. Für 4,5 Stunden Fahrt an einem Montagabend, das würde ich mir auch zweimal überlegen.
Gut, dann kommen wir weg von der Stimmung. Kommen wir hin wieder zum Spiel an sich.
Ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich gerne noch einen Spieler hervorheben, den ich wirklich auch gestern echt top fand, auf den wir jetzt noch nicht zu sprechen gekommen sind. Das war der Dennis Geiger. Besonders einen Punkt möchte ich da hervorheben. Seine Eckbälle. Die waren ja sensationell. Da kam ja jeder einzelne Eckball kam ja da auf einen Hoffenheimer. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt aus den letzten Jahren unter Nagelsmann. Ich kann mich erinnern, in der letzten Saison haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Tore nach Eckbällen gemacht. Irgendwie so in dem Dreh. Das haben wir ja diese Saison schon fast geschafft. Also wirklich, an dieser Stelle auch nochmal an den Dennis. Dennis, Spitzeneckbälle, bitte behalte dir bei. Und ja, im Training dann einfach noch ein bisschen mehr üben, dass die auch wieder reingehen.
Ja, richtig. 6 Eckbälle hatten wir gestern. Da ist natürlich nur die Ausbeute der Eckbälle der einzige Faktor, wo ich dann sagen würde, dann halte doch mal den Kopf dahin und nickt ihn ein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, die Ansätze stimmen. Der Geiger hat die Bälle wirklich jeden einzelnen Ball perfekt reingebracht und ich freue mich da auf mehr. Die haben wirklich Spaß gemacht, die Eckbälle.
Gut, dann kommen wir weg von den runden Bällen hin zum aktiven Spielgeschehen. Daniel A. hat geschrieben, nur einen Auszug, weil das wurde etwas länger. Passabel, mehr aber auch nicht. Bilbu sollte mal jeden Tag 3 bis 4 Stunden im Footballnauten verbringen. Ich habe noch nie einen Profispieler gesehen, der nicht den Ball annehmen kann. Von gefühlt 10 gespielten Bällen auf Bilbu hat dieser 8 bei der Ballannahme verkackt.
Gut, das muss man auch ein bisschen differenziert sehen aus meiner Meinung, aus meiner Sicht. Klar, er hat ein paar Bälle verloren, aber viele Bälle hat er auch unter Druck verloren, wo wirklich Gegenspieler ganz dicht bei ihm waren und wo er eigentlich in einer aussichtslosen Situation gesteckt ist. Aber klar, ich kann die Kritik verstehen und stimme ihm da auch zum Teil zu. Bebu hat so viele Bälle verloren, aber auch jetzt für ihn muss ich eine Lanze brechen. Ich finde, er hat gestern wirklich, vor allem in der Schlussphase, um jeden Ball gekämpft und geackert.
Ja, da finde ich, da ist wieder dieser übertriebene Ehrgeiz quasi bei ihm da gewesen. Ja. Also bei mir hätte mein Fernseher fast an Kaltverformung gelitten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wie oft er wieder versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und seine Dribblings angesetzt hat und ich weiß nicht, ich glaube, viermal versucht hat, einen Gegner zu tunneln und nach dem fünften Mal immer noch nicht gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Vielleicht mal irgendwas anderes einfallen lassen oder einfach mal abspielen. Meine Meinung nach. Gut. Aber wo wir bei dem Thema sind, Lutz B., auch nur wieder ein Auszug, hat geschrieben, in der zweiten Halbzeit wurde zumindest phasenweise richtig Fußball gespielt. Ein Konzept oder eine Taktik sehe ich immer noch nicht. Die guten Szenen entstammten individueller Fehler der Wolfsburger. Ein schnelles One-Touch-Kombinationsspiel hatten nur die Wolfsburger drauf.
Na, na, na.
Das sagt Lutz. Das hat Lutz B. gesagt. Ja,
Lutz B. Lutz B., das sehe ich leider ein bisschen anders. Klar, die Wolfsburger waren, ich sag viel zu oft Wölfe. Also die Wolfsburger, die waren mit ihrem Passspiel echt 1A, muss man ihnen wirklich lassen. Auch wie sie sich zum Tor durchkombiniert haben. Echt stark. Und ich traue den Wolfsburgern auch zu, dass sie die Saison wieder international spielen. Aber auch wir hatten wirklich Ballstaffetten dabei, wo ich mir teilweise auch gedacht habe, wow, okay, jetzt ist endlich mal ein bisschen Veränderung zu sehen. Jetzt geht es nicht nur hinten rum und langsam und behäbig und träge. Jetzt werden hier auch mal schöne, schnelle, kurze Pässe gespielt, One-Touch-Football. Und ja, Lutz, sorry, da kann ich dir leider nicht zustimmen. Ich finde auch, man hat jetzt wirklich schon ein bisschen die Handschrift von Schreuder gesehen.
Ja, was sagst du generell zu der Aufstellung? Also ich meine, da hat ja unser Trainer doch zwei Kniffe auf einmal gebracht. Ja. Sko hinten links auf einmal. Herzlichen Glückwunsch. Da haben sich die einige Leute gefragt, ob er sich da nicht eventuell vertan hat.
Ja, also ich war komplett überrascht, als ich erstmal die Namen gelesen habe, die TSG da auf der Facebook-Seite veröffentlicht hat. Und habe mir überlegt, ja, wie können die denn jetzt spielen, und bin nicht auf die Idee gekommen, dass Sko links hinten spielen kann. Was er ja kann, hat er ja gestern eindrucksvoll bewiesen, wo wir auch schon beim Punkt sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Und es hat mehr als funktioniert, meiner Meinung nach. Sko hat, gut, es war jetzt das erste Spiel seit langem für ihn da links hinten wahrscheinlich. Der hat in Kopenhagen meistens im Sturm gespielt.
Ja, links außen.
Genau, richtig, vorne drin. Also für das muss ich wirklich sagen, dass er seinen Job echt gut gemacht hat.
Was meinst du, wenn wir demnächst noch unsere drei verletzten Spieler noch irgendwann aufs Parkett bringen können? Sieht es dann anders aus im Spielaufbau? Können wir dann Leute streichen, für die wir die eventuell ersetzen können?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, gut, es war jetzt ein Spiel nach dem Freiburg-Spiel, das wir jetzt absolviert haben, aber das Spiel hat mir tatsächlich Hoffnung gegeben. Und also Hoffnung gegeben, dass sich unsere Spieler unter Schreuder entwickeln, dass sich die Mannschaft unter Schreuder entwickelt. Und klar, wenn ein Kramaric zurückkommt, das wird natürlich ein ganz wichtiger Spieler sein, der dafür unser Krokodil möglicherweise oder auch für Ida Schwebu wieder in die Partie kommt, der natürlich den Unterschied machen kann. Hier hat auch ein Hoffenews-Fan auf unserer Instagram-Seite kommentiert: Wenn Kramer wieder fit ist, greifen wir oben an. Und ja gut, Kramer ist ja auch so eine Wundertüte. Weiß man ja auch nicht, ob er jetzt denn gleich wieder trifft, wenn er wieder mit dabei ist. Aber ich muss sagen, so viel rotieren würde ich gar nicht.
Okay. Und die Gegner, gegen die wir als nächstes spielen? Ich meine, wir haben da drei Schwerkaliber vor uns.
Ja, das war uns ja vor der Saison bewusst, dass wir den krassen Auftakt haben. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Ich meine, das haben wir auch schon des Öfteren erwähnt jetzt. Aber fünf Punkte aus den ersten fünf Spielen gegen allesamt mittelmäßige oder gute Gegner ist jetzt kein Armutszeugnis. Klar, jetzt kommen die Gladbacher in den Kraichgau. Das wird nochmal eine sehr, sehr große Bewährungsprobe, ehe es dann zu den Bayern geht nach München. Ich sag mal so, mit zwei Punkten könnte ich da gut leben aus den zwei Spielen.
Gut, das Bayern-Spiel wird wahrscheinlich ähnlich aufgestellt sein wie gegen Leverkusen, meiner Meinung nach. Ich glaube, da wird die Defensive wieder hart verstärkt und der eine Punkt wird gesichert gleich hier vorne.
Denkbar, ja. Ist auf jeden Fall denkbar, ja. Wir müssen uns überraschen lassen, wie Schreuder spielen lässt. Vielleicht war es auch nur eine Notlösung, weil die Mannschaft noch nicht so hundertprozentig harmoniert hat, wie auch jetzt gegen Wolfsburg. Auch mal was Negatives. Ich finde, die Mannschaft hat nicht hundertprozentig harmoniert, wussten noch nicht die genauen Abläufe, Abstimmungen waren noch nicht da. Aber ja, jetzt haben die Jungs noch ein paar Tage und Wochen Zeit, sich darauf einzustimmen. Und vielleicht passiert ja noch was. Vielleicht feuern sie ja auch ein totales Offensivspektakel ab.
Richtig, wobei die Harmonie bei der Umstellung, Sko hinten drin, also Sko, und dann haben wir Bicacic außen vor gelassen. War das der richtige Kniff, ihn als Leistungsträger letzten Spiele rauszulassen?
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, weil Biko war schon einer der Leistungsträger in den ersten Spielen und hat mich tatsächlich persönlich auch überrascht, dass er so gut reingestartet ist in diese Saison, dass er jetzt seit zwei Spielen draußen gelassen wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber wird schon irgendwelche Gründe haben.
Ja, nächstes Spiel gegen Gladbach. Was ist dein Tipp?
Puh, mein Tipp gegen Gladbach. Wie gesagt, wenn wir aus den Spielen gegen die Bayern und Gladbach zwei Punkte mitnehmen können, sind wir gut bedient. Ich glaube nicht, dass wir gegen starke Gladbacher punkten können. Und auch daheim nicht. Und tippe auf ein 0-2.
Puh, okay.
Aber ich hoffe natürlich, dass ich eines Besseren belehrt werde und ihr Jungs in unsere internen Hoffe-News, in unserem internen Hoffe-News-Tippspiel allesamt an mir vorbeizieht. Damit kann ich gut leben.
Ja, da habe ich leider versagt.
Naja. Gut. Ja, und dann sind wir für heute am Ende.
Ja.
Vielen Dank für die nette Unterhaltung.
Es hat mich gefreut, es war sehr unterhaltsam.
Auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und an alle Hoffefunk-Fans, die wir hoffentlich schon ein paar haben. Auf Spotify sind wir leider immer noch nicht gelistet. Wir sind auf Spotify und Apple Podcasts sowie Soundcloud noch nicht vertreten. Wir stehen allerdings in guten Gesprächen mit unserem Podcast-Host und wir hoffen, dass das schnellstmöglich der Fall sein wird, damit ihr unsere neuen Folgen so unkompliziert wie möglich hören könnt. Auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Also, Jan, herzlichen Dank, einen schönen Abend dir und bis bald.
Ja, um es mit Wolfsburger Worten zu sagen, gut Kick.
Gut Kick.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.